Survival-Training, Trailrunning, da ist ein Zusammenhang anscheinend.
Und also auch Leute, die nichts mit Trailrunning zu tun haben, kriegen so ein Geschmäckle davon, wie wichtig Trailrunning werden könnte.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Killian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de. Hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht's dir?
Sehr gut und das ist ungewöhnlich, denn es ist ja noch Winter. Und normalerweise hasse ich den Winter und im Winter geht's mir auch mal richtig schlecht. Ich habe immer so ein richtiges Wintertief und bin viel drinnen. Und ich habe irgendwie meine Winteraversion in eine Winteraffinität transformieren können und lerne jetzt gerade Skifahren, habe das Langlaufen, das Skating begonnen und ja, jetzt bin ich richtig viel draußen und das macht was mit der Laune. Mir geht's richtig gut. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Erstmal klingt das ja ganz cool, ne? Du hast deine Aversion in eine Passion verwandelt, könnte man sagen. Oder vielleicht sogar eine Perversion, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Was du da alles auf den Skiern so treibst. Ja, wie geht es mir? Mir geht es gut, besser, würde ich sagen. Ich hatte Ende letzten Jahres echt auch so ein richtiges Tief. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich sehr erschöpft gefühlt und war auch sehr unmotiviert, was Sport machen angeht und andere Dinge auch. Aber jetzt so langsam habe ich das Gefühl, habe ich so den Tritt wieder so gefunden, diesen Rhythmus. Habe das Gefühl, ja, das Jahr ist jetzt ganz gut angelaufen. Ja.
Du hast jetzt mit dem Trainingsplan begonnen, habe ich mitbekommen.
Das spielt da definitiv auch mit rein. Also wir haben es beim Happy Sad Running Podcast besprochen. Ich hatte da aber auch einen Text drüber geschrieben, dass ja Lauftraining auch etwas mit Hoffnung zu tun hat. Ne? Und das merke ich jetzt tatsächlich, sobald dieser Trainingsplan jetzt angefangen hat, also gestern, habe ich gleich das Gefühl, das macht irgendwas mit meinem Kopf, weil man arbeitet so zielgerichtet auf ein zukünftiges Ereignis hin und das muss ja sozusagen, das ist an sich schon ein hoffnungsvoller Akt so und das macht einen irgendwie glücklich.
Dein Trainer ist Markus Brennauer, das ist aber auch so ein hoffnungsvoller Typ, ne? Wenn ich Markus Brennauer getroffen habe, dann habe ich auch mal Lust auf Laufen. Der strahlt so viel Lauffreude aus, es gibt solche Menschen, ne?
Ja.
Und Brenny ist so einer, ja.
So ist es, ja. Er hat sich auch gleich einen Scherz erlaubt und mir als erste Trainingseinheit des Plans überhaupt erstmal 8x1000 Meter Intervalle aufgeschrieben. Das ist natürlich gleich, geht los.
geht los, ja.
Aber first things first. Es gibt was Neues zu verkünden von Alles Laufbar und zwar möchte ich euch auf unser neues Projekt hinweisen. 100 Höhen heißt das ganze Ding. Das wird ähnlich wie letztes Jahr Crossing Bavaria wieder ein Community-Projekt sein, wo wir euch einladen, mit dem Alles Laufbar-Team zusammen einen Staffellauf zu absolvieren. Dieses Mal wird es nicht in den Alpen stattfinden, sondern im Mittelgebirge. Wir sind in 4 Campern unterwegs. Wir haben für 16 Leute Platz und es werden in 5 verschiedenen Mittelgebirgen 100 Berge abgelaufen.
Welche Mittelgebirge sind das?
Ich habe es mir aufgeschrieben. Harz, Thüringer Wald, Rhön, Vogelsberg und Taunus.
Okay, guck mal, einiges sagt mir gar nichts. Aber das ist gut, dass man die mal abläuft. Manchmal ist ja so der Vorwurf im Raum, dass Trailrunning so alpin dargestellt wird. Aber das, also Trailrunning kann ja überall stattfinden und primär in Deutschland durch die Mittelgebirge. Also finde ich richtig gut.
Genau, niemand muss natürlich alles laufen, deswegen das Staffelformat. Es gibt Abschnitte jeden Tag, die man dann sich aussuchen kann, wo man dann auch nie alleine unterwegs ist, sondern es ist eben das wirklich, das. Wir sind als Team unterwegs. Voraussetzung ist, wir haben jetzt gesagt, dass man circa 15 Kilometer auf Trails laufen können muss. Das gerne 5 Tage am Stück, aber wenn man sich das zutraut, dann ist uns jeder und jede natürlich willkommen. Ja, schaut euch nicht das an. Ich pack's in die Shownotes. Auf jeden Fall auch wieder cool. Wie letztes Jahr wird jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin komplett ausgestattet von Salomon. Also inklusive Schuhe, Shirt, Short, Rucksack, Jacke, Kopfbedeckung, alles dabei.
Okay, krass. Lohnt sich voll.
Gut, lass uns mal in die erste Kategorie starten, nämlich ausprobiert. Und Juliane, lass uns mal mit dir anfangen. Skifahren. Du hast schon gesagt, du hast es für dich entdeckt. Jetzt machst du ja nicht nur klassisches alpines Abfahrtskifahren, was man vielleicht so kennt. Ja, man fährt mit dem Lift hoch und dann fährt man Skiern wieder runter. Sondern du hast jetzt ja ganz unterschiedliche Arten von Skisport für dich entdeckt. Aber erzähl mal selbst.
Mhm, genau. Also erstmal vorangestellt, ich hatte immer Angst vorm Skifahren. Aber durch das Finish bei der Tour des Gens habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mutiger geworden bin. Also das ist ja einfach ein großes Event gewesen. Und da wächst das Selbstbewusstsein und die Angst schrumpft. Und deswegen bin ich das dieses Jahr angegangen, Skifahren zu lernen. Ich meine, wenn man im Kreis Garmisch-Partenkirchen wohnt, muss man Skifahren. Sonst hat man im Winter auch keine Freude. Und jetzt habe ich das mit dem Skitourengehen angefangen. Das heißt, man hat Felle unter den Skiern und stapft, ähnlich wie beim Trailrunning, geht man halt einen Berg hoch, nur mit Skiern unter den Schuhen. Dann auch das Ski-Alpin-Fahren, muss ja auch irgendwie wieder runterkommen. Aber auch auf der Loipe das Ski-Langlaufen. Skating, da gibt es auch noch die andere Variante, klassisch, es ist so kompliziert, oder? Es gibt so viele Varianten.
Jetzt müssen wir die Begrifflichkeiten hier klar kriegen.
Genau, aber insbesondere das Skating, was der Laufbewegung vielleicht noch relativ nahe kommt, das hat es mir total angetan. Also man auf der Loipe und macht halt Kilometer und aber diese Sportart ist mangels dieses starken Impacts, den man beim Laufen spürt, natürlich viel sanfter zum Körper. Und das fühlt sich halt an, als würde man laufen, aber fliegend. Also irgendwie, als würde man durch die Gegend fliegen, durch das glitzernde Weiß um einen herum. Und das ist schon magisch, sag ich mal.
Ja, sehr cool. Du hast mich da, würde ich sagen, im Skating definitiv auch, was das Fähigkeitsniveau anbelangt, hast du mich schon überholt jetzt. Was das Abfahrtsski angeht, würde ich sagen, da habe ich noch einen kleinen Vorsprung. Aber, du bist jetzt ja am letzten Wochenende auch unterwegs gewesen und hast für dich ein kleines Skiprojekt geplant und hast auch umgesetzt. Erzähl mal, was war da los?
Ich weiß nicht, was das bei uns Ultraläufern immer so ist, aber so lange Distanzen, die machen mich zumindest mal total an. Und ich kann noch gar nicht vernünftig skaten. Meine Technik ist auch nicht sauber. Ich bin noch sehr langsam und so weiter, fall auch oft noch hin. Aber ich hatte einfach Lust, 100 Kilometer zu skaten. Ich weiß gar nicht, es ist einfach so in den Kopf geploppt und ich dachte, das mache ich jetzt einfach. Technik sitzt noch nicht, also keine Qualität, aber Quantität, da hatte ich Lust drauf. Und nach unserem Alles-Laufbar-Event letzte Woche, wir haben einen Live-Podcast aufgenommen, dachte ich, komm, jetzt habe ich ein Zeitfenster und dann setze ich das einfach um, gehe auf die Loipe und fahre da so lange, bis eine 100 auf meiner Laufuhr steht.
Okay, also 100 Kilometer skaten am Stück alleine. Ohne Support. Mhm.
Ja, doch, ein Freund ist noch vorbeigekommen für 2 Stunden und so, weil das ist schon das Ding, also die Zeit, das ist ähnlich wie beim Laufen, also wenn du wirklich da alleine unterwegs bist, dann zieht sich das ganz schön in die Länge, also ein bisschen Support hatte ich schon, ja.
Also für jetzt jemand, der da keine Vorstellung hat, wie schnell ist man da unterwegs, beziehungsweise wie lange brauchst du dann für 100 Kilometer? Mhm.
Ja, wie gesagt, meine Technik ist nicht gut, deswegen bin ich fast so langsam wie beim Laufen. Skater, die gut sind, die sind viel schneller als die Pace, die sie beim Laufen halt an den Tag legen. Das heißt, ich war mit einer 420er Pace für die 100 Kilometer unterwegs, und insgesamt aber 8 Stunden, also weil ich habe ja auch mal eine Pause gemacht, musste zu meinem Auto, bin auch mal stehen geblieben und so. Also 8 Stunden in Summe. Und das dann auch im Dunkeln, das ist halt besonders magisch wieder gewesen, das hört sich immer so esoterisch an, aber es ist, wenn die Loipe dann komplett leer ist, alle Menschen sind irgendwie nach Hause gefahren und man fährt da mit seiner Stirnlampe rum, das hat schon richtig was, das ist richtig cool. Aber halt 8 Stunden lang. Und am Ende auch auf so einer 2-Kilometer-Runde, weil ich mir dann auch irgendwann nicht mehr zugetraut habe, noch weiter in den Wald reinzufahren, weil mein Augenlicht irgendwie ein bisschen, ich hatte Probleme mit meiner Sehkraft. Deswegen war ich dann auf einer 2-Kilometer-Runde unterwegs.
So wie man es von Katharina Hartmut vom Hardrock her kennt.
Ja, genau.
420er-Pace, das klingt jetzt für mich schon ziemlich schnell eigentlich, ne?
Naja, wie gesagt, Skater, die es richtig drauf haben, sind schneller. Eine andere Freundin, die hat es am selben Tag ein bisschen früher gemacht, auch eine Läuferin, Grüße an Inga, die jetzt auch die 100 Meilen läuft beim Zut und so weiter, die ist da viel schneller unterwegs, die braucht da irgendwie 6 Stunden für oder was. Und ne, wenn die Technik sitzt. Aber darum ging es gar nicht, sondern es ging einfach um dieses, ja, was Ultraläufer halt irgendwie in sich haben, dieses, ich habe Lust, richtig lange draußen unterwegs zu sein. Ist egal, ob ich da sauber durchkomme, ob ich jetzt Probleme mit meinen Augen habe, ja oder nein. Diese Erfahrung, auch die ersten Stunden, die ersten 2-3 Stunden waren wirklich ganz schrecklich. Da bin ich oft hingefallen, weil es vereiste Stellen gab. Ich wusste noch nicht so, wo fahre ich jetzt eigentlich lang. Energetisch war ich gar nicht gut aufgestellt, weil der Tag schon lang gewesen war. Wir hatten einen Live-Podcast vorher aufgenommen und so weiter. Ich war dehydriert, also nichts hat gepasst. Aber dann dieses Gefühl, nee, ich mache jetzt einfach mal weiter und gucke, was passiert. Das ist halt das Interessante, was, glaube ich, auch Läufer kennen. Und das wollte ich halt jetzt gerne mal bei einer Wintersportart erleben. Und dieses Erlebnis hatte ich halt. Und das ist immer, das ist überragend schön. Und das trägt einen dann auch so durch den Alltag, weil das kann man ja wirklich. Das geht dann in alle Bereiche rein, ob in bei der Arbeit oder so, wenn irgendwie ein nerviges Projekt ansteht oder so. Man weiß halt, ja, ist jetzt gerade echt beschissen, Entschuldigung. Aber einfach mal weitermachen und dann wird sich da schon was entwickeln, was vielleicht auch positiv ist.
Also dieses Ultra-Gefühl, so nenn es jetzt mal, ist halt nicht ans Laufen gekoppelt bei dir.
Nee, gar nicht. Sondern hat schon mit Ausdauer zu tun und irgendwie draußen sein. Und vielleicht auch noch die Verbindung zu anderen Leuten. Also dieses, ich hätte nach 3 Stunden aufgehört, aber dann kam ein Kumpel vorbei, Grüße an Dani. Und das kann ja dann auch wieder was verändern. Ne? Dann hat man auf einmal so eine Verbindlichkeit. Hey, da ist ein Freund, der gibt seine Zeit. Und ich kann ja jetzt dann nicht einfach sagen, so und jetzt, ja danke für nichts und ich höre jetzt einfach auf, sondern hat man ja fast so eine Verbindlichkeit. Auch das ist interessant, was halt diese Connection dann mit anderen Leuten irgendwie ausmacht. Das wird dann auf einmal irgendwas Größeres als nur, naja, ich rutsche hier mal irgendwie 100 Kilometer irgendwie über eine Loipe. Und das ist, finde ich, dann schon wieder ein absolutes Highlight, also ein Jahreshighlight.
Und was ist mit Laufen? Weil ich meine, ist das jetzt zu küchenpsychologisch vielleicht, aber nach der Tour de Jean hast du ja doch angefangen, ganz viele andere Sportarten auszuprobieren. Das war ja dann Mountainbiken vor allem in erster Linie. Dann jetzt, als der Schnee gefallen ist, hast du Skifahren für dich entdeckt und so weiter. Laufen kommt da wirklich mittlerweile nicht mehr an erster Stelle, sondern es ist gerade ein Hintergrund. Ist das sozusagen noch eine Folge der Tour de Jean? War das tatsächlich so ein bisschen eine Überdosis, dass du jetzt wirklich Abstand brauchst und was anderes machen möchtest erstmal?
Nein, weil das sagen nämlich alle, die mich ansprechen, sagen, boah, ja.
Ich sag's nämlich auch.
Du sagst es alle. Und so ist es ist genau das Gegenteil. Also die Tour de Jean hat sowas Positives in mir ausgelöst, so viel auch Lebensfreude und Energie freigesetzt und Selbstbewusstsein und Lust auf mehr, dass ich mir jetzt andere Sportarten zutraue. Also das war so ein Toröffner hin zu Sachen, die mir vorher
Toröffner, mega.
Der Tor, stimmt, unbeabsichtigt. Hin zu Sachen, die mir vorher Angst gemacht haben. Aber ich weiß halt jetzt, wenn man diese Schwierigkeiten überwindet, dann wohnt da richtig viel Lebensfreude inne und Selbstbewusstsein und Begegnungen mit anderen Menschen. Und das hatte ich jetzt im Skisport. Ich habe neue Freundschaften geschlossen, ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe jetzt neue Abenteuer erleben können und das im Winter, das ist für mich ganz neu. Und da ist die Tour gar nicht irgendwie so eine Abweichung gewesen, so weg vom Laufsport irgendwie, so eine Flucht, ganz im Gegenteil, sondern eher hin zu, ja, ich habe Lust auf diese Lebensfreude und die hole ich mir jetzt aus allen Bereichen, nicht nur im Laufsport. Und das so ein Erlebnis hatte ich auch noch nie, da bin ich der Tour de Jean ganz dankbar für.
Ich hoffe jedenfalls, dass du uns nicht vergisst, uns Läufer und Läuferinnen da draußen und auch zurückkommst, ja, in den schönsten Sport der Welt. Schön. Wir haben noch gar nicht unser Hauptthema angekündigt. Das werde ich jetzt noch mal kurz nachholen, ja. Was wir heute eigentlich noch vorhaben. Im Hauptteil des Podcasts möchten wir nämlich über Prepper sprechen und über Prepping und inwiefern Laufen und Ultralaufen ein Skillset ist, was man in einer möglichen zukünftigen Apokalypse gewinnbringend einbringen kann, ja. Also, klingt jetzt noch ein bisschen verklausuliert. Wir haben uns da ein paar interessante Texte angeschaut und es gibt da natürlich auch viel Anschauungsmaterial auf Netflix und Amazon Prime und Apple TV und so weiter von Serien, die vom Weltuntergang handeln. Und wir haben uns da gefragt, hey, sind wir nicht eigentlich sozusagen, ohne es zu wissen, vielleicht unbewusst, bereiten wir uns auf etwas vor, auf etwas Großes, auf etwas Schlimmes, auf eine Umweltkatastrophe, auf was auch immer, indem wir uns halt irgendwie stählen und unsere Ausdauer trainieren. Und wer weiß, vielleicht kann uns das dann im Zweifelsfall einen Vorteil bringen. Mhm. Da werden wir später ein bisschen drüber nachdenken.
Mhm. Apropos stählen, wir sind ja immer noch in der Kategorie ausprobiert. Du hast auch etwas ausprobiert, nämlich auch im Grunde eine andere Sportart. Erzähl mal.
Richtig, ich habe es schon im letzten Mitglieder-Podcast erzählt und auch mit David nochmal im Happy Set Podcast erwähnt. Also es ist jetzt der dritte Podcast, wo ich es erzähle. Ja, ich bin im Fitnessstudio und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Du pumpst da oder so in einem Fitnessstudio. Ich meine, du gehst ja auch aufs Laufband dort, aber das meinte ich gar nicht, sondern mit Stelllernend wieder nach Hause kommen ist gemeint, du gehst an die Geräte und baust Kraft auf oder was machst
ja,
du da?
Ja, also es ist funktionelles, eins von beiden, Krafttraining. Es ist jetzt nicht so Bodybuilding-Krafttraining, dass ich jetzt Muskelmasse aufbauen will. Ich will jetzt nicht schwerer werden in dem Sinne oder irgendwie breiter und größer, sondern es ist schon so ein bisschen zielgerichtet aufs Laufen. Das heißt, es ist viel Beinkraft, sicherlich auch ein bisschen Oberkörper, aber eher auch so eine, um eine Körperstabilität reinzubekommen und so ein bisschen auch, ja, Rückenschmerzen vorzubeugen und so weiter. Klar, der Bizeps darf natürlich so ein bisschen definierter.
David Goggins-mäßig.
So ein bisschen definierter am Ende aussehen, habe ich auch nichts dagegen, aber nee, in erster Linie ist es wirklich so insgesamt so ein bisschen stärker werden, was natürlich dann auch für Trail- und Ultra-Trail-Laufen irgendwie von Vorteil ist. Und ich habe es tatsächlich schon gemerkt, also bei den Anstiegen jetzt in den letzten Wochen habe ich echt gemerkt, ich habe viel mehr Kraft bergauf. Mhm. Es ist einfach, es geht viel, viel leichter. Mhm. Das ist echt cool. Ja.
Das ist echt eine Sache, die sich viele Läufer und Läuferinnen vornehmen, aber nicht umsetzen. Ne? Alle sagen, ich müsste mal ein bisschen Krafttraining machen, aber niemand tut es.
Stimmt, ja. Mhm. Wobei jetzt, ich habe mit einigen gesprochen, die tatsächlich dieses Scott-Johnston-Training jetzt machen, also viel mit Sprüngen arbeiten und so weiter, auch mit Gewicht im Berg hochgehen und so weiter, also schon auch Krafttraining quasi. Mhm. Ja, und da bin ich halt auch auf dem Laufband, da gibt es viele Laufbänder in dem Fitnessstudio, weil unser Laufband im Keller gerade defekt ist und da habe ich eben auch diese 8x1000 Intervalle runtergeschrubbt gestern. Und da gibt es den Nachteil, dass es eben keinen Ventilator gibt. Und für alle da draußen, die schon mal auf dem Laufband gestanden haben und da, sag ich mal, intensiveren Lauf versucht haben, wissen, nach 10 Minuten, also fließt der Schweiß. Ja, und ich habe schon wirklich auch schlechtes Gewissen, einfach weil das Gerät, weil ich habe Angst um das Gerät, ja, dass das irgendwie kaputt geht. Und ich will auch niemanden irgendwie mit meinen Schweißtropfen irgendwie treffen. Ja, von daher habe ich da jetzt auch gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, einen Ventilator da hinzustellen. Aber es wurde nicht so richtig verstanden, dass das vonnöten ist, weil klar, Leute, die aus dem Kraftsport kommen, aus dem Bodybuilding, die gehen da 10 Minuten drauf und walken da sich warm und dann gehen sie halt an die Geräte, weißt du, die haben halt das ambitionierte Lauftraining, wie ich es da machen möchte, das ist da nicht so präsent, ja. Mhm.
Du musst deinen eigenen Ventilator mitbringen.
Das werde ich jetzt nächstes Mal auch machen, ja.
Ja. Oh, nächstes Mal dann unter ausprobiert, wie die Reaktion der Betreiber ist, ja. Unsere nächste Kategorie, aufgeschnappt, da haben wir auch ein paar coole Sachen gefunden.
Ja, wir sind über eine interessante Geschichte gestolpert. Juliane, zeichne mal kurz das Bild, bitte. Mhm.
Ja, es geht um eine Frau, die ist 65 Jahre alt, hat rheumatische Arthritis und das sieht man ihr an. Die sieht, geht gebeugt, die ist wirklich sehr gezeichnet, muss an einem Rollator gehen. Und jetzt natürlich die große Frage, was hat diese Frau hier jetzt in diesem Podcast zu suchen? Mit Laufen hat, könnte man meinen, hat das ja mal gar nichts zu tun, hat es aber doch.
Diese Frau, diese ja offensichtlich auch gehbehinderte Frau, hat vor ein paar Wochen bei einem Wettkampf mitgemacht, nämlich Across the Years heißt das Ding. Und das ist ein 6-Tage-Rennformat, wo also in Runden gelaufen wird und man kann im Prinzip innerhalb dieser Zeit so kurz oder so lang laufen, wie man möchte. Die Strecke ist immer offen sozusagen, ja. Und diese Frau ist tatsächlich 100 Meilen gelaufen, ich glaube sogar 102, sie hat noch was drangehängt. Und das eben im Rollator, sie hat die vollen 6 Tage dafür gebraucht. Ja, und diese Frau ist aber nicht irgendwer.
Diese Frau ist die Ultralauf-Legende Ann Trason, die schon 14 Mal den Western States gewonnen hat, 4-mal Leadville 100 gewonnen hat, 20 Weltrekorde aufgestellt hat, unter anderem auf der 100-Kilometer-Distanz. Das ist natürlich schon ein bisschen her. Wie gesagt, sie ist 65 Jahre alt inzwischen und Mitte der 2000er hat sie sich vom Laufsport eigentlich zurückgezogen, auch wegen dieser Erkrankung, wegen der Arthritis. Und 2026 legt sie dann sowas hin. Und das Geilste ist, die wollte eigentlich nur 50 Kilometer machen. Was heißt nur, ne? Also mit dem Rollator gehend wollte sie 50 Kilometer zurücklegen. Und dann hat sie aber das sogenannte Buckle-Fever gepackt, sagt sie. Also sie wollte unbedingt mal wieder eine Medaille abgreifen und hat dann die 100 Meilen voll gemacht. Und es gibt auch bei Instagram ein sehr rührendes Video vom Ultra Running Mag gepostet, wie sie dann die Finishline überquert, in einer Traube von Menschen umringt, die sie total abfeiern. Und ja, also das ist total rührend, wie sie einfach dann mal wieder nach so langer Zeit 100 Meilen zurücklegt und eine Medaille überreicht bekommt.
Genau, das mit dem Buckle Fever, das hat sie dem Rennveranstalter gesagt, dass sie muss jetzt weitermachen, sie hat Buckle Fever. Also Buckle, Gürtelschnalle kriegt man in Amerika traditionell für das Finish eines 100 Meilers. Genau, sie musste also 100 Meilen schaffen, um diesen Buckle zu bekommen. Ja, und dieses Video, das werden wir auch verlinken. Das ist ein Reel bei Instagram, das ist, finde ich, toll. Da begleitet man sie auf den letzten paar hundert Metern und ja, wie du schon gesagt hast, eine Menschentraube, sie wurde eben erkannt. Man wusste, dass es Ann Trayson, ich habe in einem Podcast Trailrunner Nation wurde drüber gesprochen, dass ganz viele Menschen sie nach Autogrammen auch gefragt haben und sie dann aber gesagt hat, ja, ich kann dir ein Autogramm auf deine Startnummer geben, aber dann gib mir bitte auch ein Autogramm auf meine. Und dann hatte sie am Ende halt auf ihrer Startnummer quasi von fast allen Teilnehmenden und Fans irgendwie Autogramme drauf. Und ja, einfach eine tolle Geschichte, eine positive Geschichte, finde ich, die auch noch mal so ein bisschen sehr nah an die Seele des Sports so rankommt, ja, wo man noch mal so ein bisschen drüber nachdenkt und weiß, ja, darum geht's doch irgendwie so ein bisschen auch.
Boah, und das tangiert so viele Themen, das auf so vielen Ebenen ist das interessant. Ich glaube, viele Läufer und Läuferinnen, die Ann Trayson sehen in diesem Video, die sehen auch ein Stück weit sich selbst, weil das ist ja der Wunsch, den, glaube ich, alle insgeheim hegen, dass man in dem Alter und egal, was alles so passiert, man wird gezeichnet sein mit 65 von irgendwelchen Krankheiten, was auch immer, dass man das noch machen kann. Aber dann auch, dass man eine ältere Frau da sieht. Und ich meine, Einsamkeit im Alter ist auch überall irgendwie ein Thema. Und das schafft aber dann auf einmal wieder so eine Connection. Ne? Man hat, also die ist da umringt von Leuten, die sie feiern. Ja, und tritt in Verbindung halt mit so vielen Fans dann auch. Das ist irgendwie cool, wie sie sich da nochmal so reinwirft in die Menge und sich abfeiern lässt.
Ja, und man müsste ja totales Verständnis dafür haben, auch wenn sie halt sagt, boah, irgendwie, ich will damit eigentlich nichts mehr so zu tun haben, dass meine Vergangenheit vielleicht, es schmerzt vielleicht auch, irgendwie damit konfrontiert zu sein, dass man wirklich nicht mehr so leistungsfähig ist wie früher. Aber sie machte das genaue Gegenteil, sie setzt sich einen lustigen Hut auf und ist halt Teil davon nach wie vor. Und das finde ich total bewundernswert. Also Ann Trayson ist natürlich auch vor unserer Generation so ein bisschen gewesen. Also 89 war, glaube ich, ihr erster Sieg beim Western States und hat sie im Prinzip die ganzen 90er durch gewonnen. also krass. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal nachzurecherchieren. Das ist eine beeindruckende Frau.
Ja, noch ein interessanter Aspekt, weil es ist ja immer so die Frage, was ist eigentlich Trailrunning? Und ich meine, Ann Trayson geht mit dem Rollator die Strecke entlang. Jetzt kann man sagen, was hat das noch mit Laufen zu tun? Aber das trifft dann vielleicht doch in die Seele des Sports, weil sie legt die Distanz zurück und wird da als Läuferin oder ja, als Finisherin, sagen wir so, gefeiert. Und da ist gar keine Frage, so ob sie jetzt das verdient hätte oder nicht. Ja, hat sie. Sie hat die Distanz zurückgelegt.
Genau, Punkt. Also ja, Trailrunning ist das, glaube ich, da nicht, weil es ist, glaube ich, eine asphaltierte Runde dort. Aber genau, Ultralaufen. Ne?
So,
also,
genau.
Ja, sie ist definitiv eine Ultraläuferin. Und was für eine. Ja.
Genau.
Also, verlinken wir alles in den Shownotes. Hört da gerne auch nochmal den Podcast von Trailrunner Nation mit dem Veranstalter des Renns. Der berichtet auch noch ein bisschen aus erster Hand sozusagen, wie es da abgelaufen ist. Ja, was haben wir noch aufgeschnappt, Juliane? Mhm. Hi Benni, frohes Neues. Du, ich wollte vorgestern mal einen längeren Lauf machen und musste feststellen, meine kompletten Gel- und Pulvervorräte sind aufgebraucht.
Ja, Pulvervorräte, das klingt ja echt gefährlich. Ja, aber geht mir tatsächlich genauso. Am Ende der letzten Saison habe ich alles weggeputzt. Deswegen bestelle ich mir jetzt auch wieder ein großes Paket bei Ministry.
Das soll ich auch machen. Ministry ist schon dein Favorit im Bereich Sportnahrung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich nutze es regelmäßig im Training und im Wettkampf die letzten Jahre und komme damit einfach gut zurecht.
Finde ich auch. Ministry setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet auf künstliche Aromen, Süßstoffe und so weiter. Ja, ganz ehrlich, mein Favorit ist das Mangogel. Das habe ich im Laufe der Zeit bestimmt schon 100-fach gegessen und finde es nach wie vor total lecker.
Ich bin ja immer noch Fan vom Race Cup X. Eigentlich ein total einfaches Produkt, was aber für mich wirklich super funktioniert. Ich fülle das flüssig in meine Flask und komme dann wirklich stundenlang damit aus und spare viel Gewicht, weil da eben alles an Energie drin ist, was ich so brauche.
Ich habe gesehen, dass es jetzt auch ein paar neue Geschmacksrichtungen bei den Riegeln gibt. Zum Beispiel die Porridge Bar gibt es jetzt als Cherry Vanille und die Intensity Bar gibt es jetzt mit Dattelgeschmack.
Cherry Vanille, das klingt verlockend. Kommt gleich in meine Bestellung mit rein.
Wer Ministry ausprobieren möchte oder wie wir seine Vorräte auffüllen muss, der kann mit der Probierbox ein echtes Schnäppchen machen. Das ist ein Riesenpaket und dem kommt man erstmal richtig weit, würde ich sagen.
Und mit unserem Rabattcode, der heißt alleslaufbar20, steht auch nochmal in den Shownotes, spart ihr zusätzlich 20%. Das lohnt sich dann wirklich.
Genau. Viel Spaß beim Probieren und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, was nicht so erfreulich ist, aber dennoch sehr interessant ist, eine ja recht im Sport noch junge Läuferin, Sarah Porter, wollte das Spine Race in England.
Genau, die Winteredition.
Die Winteredition des Spine Races laufen. Das sind diese 268 Meilen bis zur schottischen Grenze. Also eins der, kann man schon sagen, glaube ich, härtesten Ultra-Trail-Rennen der Welt. Und Sarah Porter, ja, ist noch gar nicht so lange in dem Game drin, aber findet das interessant, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Offenbar auch in ihrem sonstigen Leben außerhalb der Laufszene, denn sie setzt sich für Frauen in Afghanistan ein, hat auch eine Stiftung dafür gegründet. Und jetzt gehen diese zwei Sachen aber zusammen. Sie wollte im Rahmen dieses Laufwettkampfs auch auf dieses Thema aufmerksam machen und wollte das so als Spendenlauf aufziehen. Und in dem Zusammenhang wurde sie bedroht, hat Morddrohungen erhalten und die sind auch an den Veranstalter gekommen, sodass der Veranstalter nicht mehr für ihre Sicherheit auf der Strecke garantieren konnte und sie aus dem Rennen genommen hat. Und das ist schon krass, oder? Also die haben gesagt, wir können, also es kann passieren, dass dir auf der Strecke hier was zustößt und wir können nicht für deine Sicherheit garantieren. Bitte geh aus dem Rennen raus. Habe ich so auch noch nie gehört, ist total krass. Der einzig positive Aspekt daran ist, dass diese Sache jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass, glaube ich, auch sehr viele Spenden zusammengetragen werden. Können wir auch mal verlinken. Aber also die Sarah setzt sich diesem harten Rennen aus, aber der wahre harte Kampf ist, glaube ich, hinter dieser ganzen Geschichte, in dem Zusammenhang, was sie mit ihrer Stiftung da auf die Beine stellt.
Mhm. Ja, irgendwie eine traurige Geschichte. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, also das ist ja schon ein unkonventioneller Move auch des Veranstalters, dann halt eine Teilnehmerin sozusagen, also zwangs zu entfernen aus dem Feld. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich hat sie gesagt, ja gut, macht wahrscheinlich dann jetzt Sinn, ich höre dann jetzt hier auf oder so, aber dennoch finde ich es ja irgendwie befremdlich so ein bisschen.
Mhm. Schon, aber bei so einem Rennen, also wenn du ja wirklich so eine lange Distanz, so viele Tage unterwegs bist und der Veranstalter ja dann noch mal mehr Verantwortung hat als bei einem kürzeren Rennen, ne? Und der dem das auch noch zugetragen wird, diese Morddrohung der einen Teilnehmerin gegenüber, ja, dann setzt man sich ja schon mal zusammen mit diesem Sicherheitsteam und bespricht das. Also, aber klar, es ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, das war für die auch eine ganz neue Situation. Und wie reagiert man dann darauf? Aber die haben tatsächlich auch mit Sarah dann gesprochen und das angekündigt hat, hey, wir können jetzt nicht mehr für deine Sicherheit garantieren, das ist eine neue Situation. Wir würden dich jetzt mal deinen Tracker ausstellen, weil sonst weiß ja jeder, wo du bist. Man wird ja auch getrackt, man kann ja online nachsehen, wo die Läufer sich befinden. Wir müssen das jetzt ja ausstellen, sonst passiert dir hinterher noch was. Dafür wollen wir nicht mitverantwortlich sein.
Ja, okay, ja, das mit dem Tracker, das ist natürlich ein Ding, ja. Ja, aber ansonsten habe ich mich halt gefragt, also ist es die Verantwortung eines Rennveranstalters dann für die Sicherheit, also für diese Art von Sicherheit zu sorgen? Weil das kann er ja gar nicht. Also es kann natürlich immer ein Attentat passieren, ja. Leider. Ja. Von daher, ja aber was hätte man sonst machen sollen?
Ja, genau. Ja. Und die Sarah kennt das natürlich überhaupt schon aus ihrer Arbeit. Also die kriegt oft Morddrohungen, erzählt sie selbst. In The Guardian wurde das veröffentlicht am 14.01. Und aber dass das so Thema ist also total krass. Totale krasse Geschichte, finde ich.
Mhm. Sie möchte aber weitermachen. Sie möchte auch weitere Ultrarennen laufen. Vielleicht macht es dann. Ja, sie will sich auch nicht einschüchtern lassen, glaube ich. Mhm. Ne? Ich hätte sonst gedacht, ein Lauf unter einem Pseudonym, aber das würde dann, glaube ich, dem ganzen Sinn und Zweck irgendwie entgegensprechen, da Spenden zu sammeln und so weiter. Ja, die Geschichte stand in The Guardian, eine der größten Zeitungen der Welt natürlich. Eine noch größere Zeitung ist die New York Times, die weltweit größte. Und da war ein Trailrunner auch populär vertreten, sowohl im Podcast als auch dann schriftlich in einem Interview, nämlich Kilian Jornet. Und zwar nicht irgendwie im Sportteil oder so, sondern halt im regulären Teil. Und ja, wir haben uns das angehört und Was ist da dein Eindruck erstmal?
Genau, der Titel war Kilian Jornet und was wir davon lernen können, unsere Körper bis über oder an die Grenzen zu pushen. Und ja, inhaltlich, jetzt, wenn man Ultra-Trail-Läufer ist, ich habe mir das auch angehört und ihm lauscht, dann ist das erstmal so gar nichts Neues. Ne? Er spricht von Freiheit und Verbundenheit mit der Natur und so weiter, er erzählt von seinen Projekten. Das ist erstmal so weit, ja, so normal in unserem Sport. Was ich spannend finde, ist, dass das jetzt so ein Mainstream-Thema geworden ist. Also, dass das in so einer großen Zeitung so präsent, so zentral irgendwie präsentiert wird. Und darüber kann man nachdenken, also wie kommt das eigentlich? Also ist das in so aufregenden Zeiten, in denen wir uns befinden, ist das so ein bisschen zurück darauf zu konzentrieren, was man eigentlich irgendwie selber irgendwie tun kann, was man von solchen Leuten, von solchen Aktivitäten irgendwie auch lernen kann, das fand ich total spannend.
Mhm. Ja, stimmt, für jemanden, der Kilian jetzt jahrelang schon verfolgt, da war wenig Neues jetzt, sage ich mal, drin in dem Podcast, ne? Mhm. Aber man muss natürlich denken, ja gut, damit werden natürlich Millionen Menschen erreicht, die vielleicht wirklich mit Trailrunning oder mit Bergsport in dem Sinne, was Kilian ja auch macht, noch nichts zu tun hatten, ne? Also da, und die werden da sehr viel Neues erfahren, genau. Mhm. Ja, ich fand es auch super interessant, weil ich habe auch drüber nachgedacht, also Kilian hat ja fast im Alleingang, nicht ganz im Alleingang, aber er hat viel dazu beigetragen, mit seiner Person den Sport so populär zu machen, wie er jetzt ist. Und jetzt mit dieser Veröffentlichung und so weiter ja auch noch mal mehr sozusagen dazu beigetragen, dass Trailrunning immer populärer wird. Und ja, ich fand es interessant. Ich habe etwas gelesen von David Callahan. Das ist einer der Gründer von Ultra Sign Up. Das ist eine riesengroße Website in Amerika, ein Portal, wo man sich für Rennen anmelden kann. Das ist fast so ein Monopol. Also wenn du irgendwas in Amerika laufen willst, im Trail- und Ultra-Bereich, dann geht das eigentlich nur über Ultra Sign Up. Die haben auch einen Podcast und so weiter. Naja, also aus der Trail-Szene jemand. Und David hat zu dem Interview von Kilian auf LinkedIn geschrieben, Zitat, Kilian ist zu einem der besten Botschafter geworden, die der Sport je hatte. Nicht, weil er Rennen gewinnt, obwohl er das auch tut, sondern weil er artikulieren kann, warum all das wichtig ist und das in einer Weise, die weit über die Menschen hinaus resoniert, die bereits Trail-Schuhe besitzen. Also genau, was ist die grundlegende Geschichte dieses Sports? Ja, und das kann Kilian in Worte fassen, das kann artikulieren.
Ja, das ist ziemlich auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich, also Kilian ist ein sehr kluger Kopf. Und er bringt wirklich auf den Punkt, er bringt es rüber, weil viele, es gibt ja auch Sportler, die vielleicht, ja, also na, er ist schon ein Ausnahmesportler, er hat halt auch krasse Leistungen, aber primär ist dieses Artikulieren und wir hatten ja auch schon Folgen mit dem Soziologen Hartmut Rosa, der von Resonanzerlebnissen spricht und so, der das die soziologische Seite sozusagen abbildet und Kilian ist quasi, der geht Hand in Hand mit Hartmut Rosa und bezieht das nochmal auf den Sport, weil was Kilian da präsentiert, er fasst in Worte, wie er Resonanz in seinem Leben erfährt und zwar durch den Sport. Und ich glaube, da haben alle Menschen Lust drauf. Alle wollen irgendwie, was ist Resonanz? Ich meine, das ist das Leben spüren in anderen, ne? Das könnte man als Resonanzerlebnis beschreiben. Und Kilian bezieht das halt auf Trailrunning-Erlebnisse.
Ja, und er nennt es dann eben nicht Resonanz, er nennt es dann eben Connection mit seiner Umgebung, ne? Ja. Ja, und es ist halt spannend, wie dann Medien funktionieren, dass sowas eben doch an Personen aufgehangen wird. Ne? Es wird da jetzt nicht über, erinnerst du dich noch an deine Top-3-Platzierung dort und wie war dann der Zweikampf mit und so weiter. Also es geht jetzt weniger um den Leistungssport Trailrunning an sich, sondern es geht eben um eine Person, die dies macht sozusagen, ne? Und was da die persönliche Motivation ist. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und da ist er sehr gut für geeignet, ja. Also verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, falls ihr es nicht schon mitbekommen habt. Ja, lohnt sich schon, reinzuhören, reinzulesen.
Würdest du sagen, dass Kilian Jornet Stand jetzt noch ein Trailrunner primär ist oder einfach so ein allgemeiner Abenteurer? Weil die Abenteuer, die er erlebt, haben schon in Aspekten was mit Trailrunning zu tun, aber primär dann doch auch was mit Bergsteigen und ja, weiß nicht, so Mountaineering-Zeug. Aber Trailrunning per se ist das eigentlich schon gar nicht mehr, ne?
Also er ist nicht allein Trailrunner natürlich, ne? Da kommen ganz viele Dinge noch dazu, also Mount Everest hochklettern und so und andere Sachen, die er macht. Ja, aber er ist schon, würde ich sagen, er wird sich schon, glaube ich, auch als Trailrunner definieren. Er nimmt ja auch teil an reinen Trailrunning-Wettkämpfen noch und da auch noch auf Weltniveau. Also von daher
Ja, hat auf jeden Fall schon so einen Legendenstatus, ähnlich wie Reinhold Messner oder so.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, in Augen von dann von New York Times Lesern und so, die würden ihn wahrscheinlich in die Extremsportler-Schublade packen, oder?
ja, genau, das Label. Über
die wir auch schon mal gesprochen haben.
Ja, richtig. Ja.
Mhm. Okay, dann kommen wir uns zu unserer allseits beliebten Kategorie All In, All Out, oder?
Genau, wie die wir nicht absägen, weil viele in der Umfrage bei Instagram dafür gestimmt haben, dass sie bestehen bleibt. Und da bin ich sehr froh drum.
Um die 90% der Leute haben gesagt, macht bitte weiter. Und hey, ja, wir sind Demokraten.
Genau.
Auf unsere Meinung kommt es noch nicht drauf an. Ihr habt es nicht anders gewollt. Wenn ihr das albern findet und da keine Lust drauf habt, dann gibt es ja jetzt auch bei Apple Podcasts und bei Spotify automatisierte Kapitel, die angelegt worden sind. Dann skippt einfach die nächste Viertelstunde.
Genau. So, ich freue mich jetzt auf die große Frage, die wir jetzt klären. Trailrunning-Schuh auf Asphalt, ja oder nein?
Fragst du mich jetzt direkt, soll ich jetzt direkt aus dem Bauch heraus antworten?
Ich kann auch erstmal begründen, warum das auf jeden Fall ein Ding ist, ja.
Okay, also warum ist es überhaupt ein Thema?
Genau, ein Thema ist es genau. Es ist Winter, wir hatten jetzt sehr viel Eis in Gesamtdeutschland auf den Straßen und dann hat man doch vermehrt Trailrunning-Schuhe auf Bürgersteigen gesehen, ne? Oder im Stadtpark, wo auch immer. So überall sieht man Trailrunning-Schuhe, weil die natürlich mehr Grip haben und so. Aber wir wollen die Frage stellen, ist das grundsätzlich, also trägt man Trailrunning-Schuhe auch bei einem Straßenmarathon oder so? Du hattest auch mal einen Kumpel, der tatsächlich zum Lauftreff, der aber komplett auf Asphalt stattgefunden hat, in Trailrunning-Schuhen gelaufen ist. Und du hast das so abwertend abgetan, von wegen, also das klackert dann auch so laut und das macht man doch nicht. Dann reibt man das wie so ein Radiergummi, dann geht der Grip einfach dahin und so. Das hat dir im Herzen, im Trailrunner-Herzen wehgetan. Und da musste ich einlenken, ich bin auch schon einen Straßenmarathon in Trailrunning-Schuhen gelaufen, aus verschiedensten Gründen. Alleine, weil ich gerne als Trailrunner identifiziert werde und nicht als Straßenläuferin. Deswegen, also auf jeden Fall all in. Trag die Trailrunning-Schuhe immer.
Nein, also komplett all out. Das ist eine komplette Zweckentfremdung eines Trail-Schuhs. Das ist wie, als würdest du in einem Straßenradrennen mit einem Mountainbike langkommen.
Kann man auch machen. Ja,
kann man machen, aber es macht keinen Sinn.
Ja, aber es geht ja nicht immer um Sinn, es geht ja auch um Identifikationsfragen, es geht darum vielleicht, dass man einfach mehr Spaß hat, dass auch so eine optische Frage, ob du die Carbon-Schlappen auspackst oder halt deine coolen Trailrunning-Schuhe und auch wie du das ausweitest, also kombinierst du vielleicht auch deinen Straßenlauf mit einem Stück Waldstück noch oder sowas, also das Pragmatismus ist, finde ich, jetzt nicht so das Argument, weil Trailrunning-Schuhe sind auf vielen Ebenen viel pragmatischer. Dann kannst du wenn andere auf dem Bürgersteig laufen, kannst du auf dem Gras, auf der Grasfläche daneben laufen, weil du halt Trailrunning-Schuhe hast und auch bei Matsch nicht ausrutscht.
Ja gut, also für sogenannte Door-to-Trail-Strecken, also wo man erst ein Stück Straße zurücklegen muss, um dann 500 Meter im Wald zu laufen und dann wieder die Straße zurückläuft, so, da würde ich sagen, okay, da ist ja dann Trail vorhanden, aber wenn man jetzt weiß, okay, heute ist nur Asphalt, ja, dann lasst die Trailschuhe unbedingt zu Hause. Du hast jetzt gesagt, das macht mehr Spaß. Also das finde ich überhaupt nicht. Also klar, es gibt High-Performance-Trailschuhe, die sind jetzt mittlerweile so gedämpft. Die fühlen sich dann fast an wie Straßenschuhe. Die kann man auf der Straße schon nochmal laufen. Aber es sind sehr wenige Modelle. Die allermeisten jetzt Standard-Trailschuhe, ja, ohne Superschaum und so weiter, die fühlen sich auf der Straße einfach fehl am Platz an. Es ist ein Fremdkörper, das macht keinen Spaß, es gibt keinen Bounce, es gibt keine Dämpfung, es fühlt sich wie ein Fußballschuh an, irgendwie mit Stollen. Okay, und das ist kein Laufen.
Ich finde es auch verheerend, dass du, wir sind hier ein Trailrunning-Podcast und du oktroyierst den Leuten jetzt auf, dass sie zusätzlich zu ihren 5 Paar Trailrunning-Schuhen auch noch einen Straßenlaufschuh dazu kaufen müssen. Das ist auch irgendwie ganz schön elitär. Also wer hat so viel Geld? Also ich hatte eine Zeit lang auch wirklich ausschließlich Trailrunning-Schuhe und wenn ich mal auf der Straße lief, musste ich halt meine Trailrunning-Schuhe anziehen. Wir sind Trailrunner. Warum sollte ich Straßenlaufschuhe noch haben?
Ja, dann lauf halt nicht auf der Straße, wenn du Trailrunner bist.
Naja, manchmal passiert es halt, ne, dass man sich verabredet oder im Winter sind die Trails irgendwie voller Schnee und dann läuft man halt doch mal auf der Straße und dann natürlich in Trailrunning-Schuhen. Das ist halt in der Peer Group, der unter der in den Trailrun, man will ja auch seiner Gruppe zugehörig angesehen werden. Ich will, dass von außen gesehen wird, dass ich Trailrunnerin bin und will nicht in dieser Schublade der Straßenläufer eingeordnet werden.
Okay, also es geht also um Abgrenzung, es geht auch um soziale Distinktion. Also du würdest halt, wenn du zum Beispiel Urlaub in New York machst, ja, würdest du halt über die Fifth Avenue mit deinen Trailrunning-Schuhen joggen,
das ist ein
um
guter
zu zeigen,
Punkt.
Eigentlich gehöre ich in die Natur. Eigentlich bin ich ein ganz wildes Teil
hier. Das ist ein richtig guter Punkt. Da kann man auch gleich auf einer anderen Ebene das auch darstellen, weil du redest mir von Pragmatismus und so, dass ja, natürlich gehören die Trailrunning-Schuhe so originär erstmal auf den Trail, natürlich. Aber auch in der Modewelt, da trägt man ja, hatten wir auch mal drüber gesprochen, ist das jetzt Haute Couture obenrum und untenrum dann die Salomon Trailrunning-Schuhe. Das ist ein Modeding. Also oder auch im Straßenverkehr, dann auf der Straße fahren dann auf einmal so diese Jeeps rum und so einfach irgendwie, um zu zeigen, hey, ich bin Naturbursche. Also das hat natürlich nichts mit Pragmatismus zu tun, sondern mit dem, was man so nach außen tragen will, dass man naturverbunden ist. Man will was zeigen und das ist okay, das ist ein Teil unserer Kultur und ein Kulturgut. Und so ist es genau mit den Trailrunning-Schuhen auch. Du zeigst damit, hey, eigentlich gehöre ich in die Natur. Ich laufe hier zwar gerade auf der Straße im Central Park oder im Central Park rum, aber im Herzen bin ich Trailrunner.
Also du würdest ja auch nicht deine Straßenlaufschuhe dann auf dem technischen Trail tragen. Das funktioniert halt einfach nicht. Genauso funktioniert es andersrum auch nicht. Also man kann natürlich ich rede jetzt wirklich von so Standard-Trailrunning-Schuhen, ja? Nicht High-Performance-Sachen, sondern einfach so die Mittelklasse-Dinger. Klar, man kann auf der Straße, man kann da joggen, man kann da ein bisschen laufen, aber sobald du jetzt beispielsweise schneller laufen willst, sag ich mal, Tempotraining machen willst oder sowas, das funktioniert dann auch gar nicht. Und das fühlt sich erstmal falsch an, es fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, das ist auch echt nicht gut hinsichtlich Verletzungen und so weiter, weil die gar nicht darauf ausgerichtet sind. Deswegen würde ich sagen, wenn es häufiger vorkommt, dass man eine reine Asphaltrunde läuft, dann würde ich definitiv dafür plädieren, sich ein paar Straßenschuhe zu kaufen. Es muss ja nicht der teuerste sein, es gibt ja auch günstige Straßenlaufschuhe, aber ein Schuh, der eben für diese Art von Untergrund eben optimiert ist.
Optimieren. Das ist wieder so typisch, das kann nur von jemandem kommen, der einen Trainingsplan verfolgt und da, wo alles immer in so Kategorien und in so Schubladen passen muss. Und ich sag, ihr seid Trailrunner, tragt eure Trailrunning-Schuhe immer, wann ihr wollt. Und Trailrunning-Schuhe sind ja auch darauf ausgelegt, das ist ja das Spannende am Trailrunning, auf die verschiedensten Untergründe. Mal sind es auch Forststraßen, die fast schon ähnlich sind wie Asphaltstraßen, die einfach hart sind. Dann sind es weiche Böden, dann sind es wurzelig und so weiter. Ein Trailrunning-Schuh ist für alles. Das ist einfach All-Terrain-Vehicle. Das ist so, das ist, also tragt die und zeigt, dass ihr Trailrunner seid und denkt nicht in den Schubladen und gebt noch mehr Geld für euer Laufzeug aus. Das ist ja Quatsch.
Man könnte sich natürlich einen Gravel-Running-Schuh, ja, das ist ja so wie so ein Gravel-Bike, ja. Das soll ja im Prinzip fast von allem etwas können, aber nicht so richtig, sage ich mal. Also kann man machen. Und wenn man wirklich nur die finanziellen Mittel für ein paar Schuhe hat, dann ist das vielleicht sogar der beste Kompromiss. Das könnte man tatsächlich so argumentieren, ja. Aber wenn man das Geld hat, sich auch ein zweites Paar Schuhe zu kaufen oder ein drittes möglicherweise auch, ich bin immer ein Fan davon, von einer kleinen Schuhrotation, ja. Also wenn man immer seinen einen Trailrunning-Schuh auf allen Untergründen läuft, das kann nicht gut sein für den ganzen Bewegungsapparat. Das wird zu Verletzungen führen.
Okay, aber dann eine Nachfrage. Jetzt ist Winter, überall war Eis und so weiter. Du gehst doch jetzt auch nicht hier auf der Straße laufen ohne Trailrunning-Schuh. Du trägst doch nicht, bei winterlichen Verhältnissen trägst du doch keinen Straßenlaufschuh da draußen.
Ja, also selbst, also jetzt bei winterlichen Verhältnissen, wenn wirklich jetzt blankes Eis ist, ja, dann bringt dir ja keine Außensohle der Welt irgendwas. Es sei denn, da sind Nägel drin.
Okay, dann gebe ich mal einen kurzen Insight und das ist gleich das abschließende Argument, warum ihr auf mich hören solltet, über Christians Schuhschrank. Du hast einen Schuh für Eis, die Icebugs. Du hast bestimmt auch einen Schuh fürs Laufband. Das sind dann deine drinnen Laufschuhe. Dann hast du einen Schuh für Rennen. Das ist der Carbon so und so Schuh. Dann hast du einen Schuh für Trails mit Carbon, ohne Carbon, für bergauf, für berg. Du hast 3 Millionen Schuhe für jede Situation auf dieser Welt. Andere Menschen ticken da einfach anders. Die haben einfach 5 Trailrunning-Paar Schuhe, die sie halt durchrotieren. Aber auch einfach dann immer tragen. Aber diese krasse Selektion und diese Verkomplizierung auch unseres Sports, die lehne ich ab. Und deswegen all in für Trailrunning-Schuhe und zwar all time.
All out. Also wenn ich noch eine Person in Trailrunning-Schuhen auf dem Asphalt erwische, dann dem drücke ich aber richtig einen Spruch. Dann kommen wir jetzt zu unserer Hauptkategorie Lauf der Dinge. Ja, ich habe es also schon versucht, etwas zu umreißen, Juliane. Es geht um die Apokalypse, es geht ums Preppen. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben ja das Interview von Kilian Jornet eben schon ein bisschen besprochen. Und da hat Kilian eine Episode erzählt. Er war vor 2 Jahren nochmal am Everest unterwegs und hat da in einer Höhe von 8000 Metern, ich glaube auf 8200 Metern oder so war er da unterwegs, ist er von einer Lawine erfasst worden und hat sich da auch mehrere Rippen gebrochen und war alleine unterwegs und hatte 15 Stunden irgendwie Abstieg vor sich und hatte keine Nahrung mehr dabei und so weiter. Und also es waren, sag ich mal, der war in der Todeszone, ja. Und für meine These jetzt, 95% aller Menschen auf diesem Planeten wäre das auch das Todesurteil gewesen. Kilian hat sich da irgendwie durchgekämpft und da habe ich so nachgedacht, ah ja, also er hat irgendwie als in seinem Dasein als Ultra-Trail-Runner hat er ja auch irgendwie die Fähigkeiten, sich durch solche Momente dann durchzukämpfen. So, dann habe ich noch eine andere Geschichte gelesen. Ja, ich setze jetzt mal so das Puzzle zusammen, wie wir auf das Thema gekommen sind. In der anderen Geschichte habe ich gelesen in The Guardian, dass ein italienischer Ultraläufer, wie hieß er? Er hieß Mauro Prosperi, damals 1994 in der Sahara verloren gegangen ist, als er den Marathon des Sable gelaufen ist. Und er hat da 9 Tage lang überlebt mit kaum Nahrung. Also ich glaube, er hat so eine alte Kirche gefunden und da gab es Fledermäuse und die hat er gefangen und hat die einfach roh verspeist.
Oh mein Gott.
Und er hat seinen eigenen Urin dann auch getrunken und so weiter und so fort. Also er hat das überlebt. Und da muss man aber auch sagen, Mauro war Olympionik. Er war 5-Kämpfer vorher, ein paar Jahre vorher gewesen. Er hat, glaube ich, sogar eine Medaille gewonnen für Italien. Das heißt, auch da, er hat wieder so ein Skillset mitgebracht, so eine Grundausdauer, die ihn dann solche Ausnahmesituationen hat überleben lassen. So, das Ganze bringen wir jetzt zusammen, Juliane. Jetzt kommt es nämlich, jetzt schließt sich der Kreis mit der Weltuntergangsuhr. nämlich die sogenannte Doomsday Clock. Die gibt es wirklich. Das wird seit den 40er Jahren, wird jedes Jahr von Atomwissenschaftlern, und da sind auch Nobelpreisträger dabei und Nobelpreisträgerinnen, wird abgeschätzt, wie nah die Menschheit an der Apokalypse dran ist. Ja? Stammt natürlich noch aus dem Kalten Krieg, wo der Atomkrieg irgendwie über uns allen schwebte. Und das wurde jetzt Ende Januar, vor wenigen Tagen, wurde diese Uhr wieder neu eingestellt. Jährlich wird diese angepasst und sie ist so nah dran, sozusagen an Mitternacht. Also das muss man sich so vorstellen. Mitternacht wäre dann sozusagen Apokalypse und je näher beide Zeiger oben sind, desto höher ist die Gefahr. Und jetzt sind wir nur noch 85 Sekunden von Mitternacht entfernt. Mal zum Vergleich, es waren doch schon mal 20 Minuten. Ja? Also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wie man so schön sagt, war die Gefahr nicht so hoch. Und es geht aber nicht nur um Atomkrieg, sondern es geht auch um Klimakatastrophe und alles, was da so zusammenhängt. Also die Apokalypse naht und Menschen bereiten sich vor. So, wie bringen wir das jetzt zusammen zu einem Thema, Julian? Jetzt habe ich lange geredet.
Mhm. Boah, du zeichnest so ein Bild, als würde die Apokalypse wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen hängen und jederzeit, beziehungsweise in 85 Sekunden drohen, runterzubrechen. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden anfangen, sich vorzubereiten, um gerüstet zu sein. Jetzt die Geschichten, die du am Anfang erzählt hast, waren natürlich Sportlergeschichten. Und im normalen Leben könnte man jetzt meinen, naja, ich befinde mich nicht in der Todeszone, ich laufe auch nicht den Marathon des Sables, ich brauche das nicht. Aber du hast durch die Darstellung dieser Uhr ja auch dargestellt, vielleicht werden uns Szenarien erwarten, in denen wir diese Fähigkeiten, die wir im Trailrunning ja schulen, also lange Distanzen zurückzulegen, auszuhalten, vielleicht, wenn wir die Gels alle schon aufgefuttert haben und die Riegel, auch ohne Nahrung auszukommen oder Quellen zu finden in den Mittelgebirgen oder Gebirgen in unserem Umkreis. Und das sind natürlich alle Skills, die könnten in der Apokalypse Trailrunner wirklich nach ganz vorne bringen im Vergleich zu den anderen.
Vielleicht Leuten. Muss es auch nicht ganz die Apokalypse sein. Vielleicht reicht ja schon einfach ein Katastrophenszenario sozusagen, was aber noch nicht das Ende der Menschheit bedeutet. Genau, und wir wollen jetzt eben überlegen, also erstmal bereitet uns Trail und Ultra-Trail-Laufen darauf vor und Inwiefern tut es das, ja? Es ist ganz interessant, weil ich habe in der Recherche herausgefunden, es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt gunfinder.de. Die richtet sich an Jäger. Ja, also zumindest behauptet die Seite, das ist, wenn man ein bisschen sich da näher reinliest, ist es schon ein bisschen spooky teilweise. Da wird einem dann, gibt es also einen Ratgeberartikel beispielsweise, wie man große Munitionsdepots anlegt und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mit etwas mit Jagd zu tun hat, aber da haben die eben einen Artikel auch, und da steht Sport als Survival-Training, die besten Sportarten. Und jetzt rate mal, was auf Platz 1 liegt und wo Trailrunning vielleicht auch kommt in dieser Auflistung. Es werden 10 Sportarten genannt.
Boah, Nummer 1, vielleicht sowas wie Kampfsport oder so. Und Top 3 ist vielleicht aber Trailrunning auch dabei. Weil dieses lange Distanzen zurücklegen, auch in ausgemergelter Form, wenn Nahrung und so weiter knapp wird, das ist sicherlich auch ganz vorne mit dabei.
Ja, also auf 1 ist CrossFit. Okay, also CrossFit ist, Zitat, eine ausgezeichnete Wahl, um sich auf Survival-Situationen vorzubereiten. Diese Sportart fördert sowohl Ausdauer als auch Kraft und kann helfen, eine Vielzahl von physischen Fähigkeiten zu verbessern. Trailrunning ist auch dabei, Julian. Du warst jetzt nicht ganz Top 3, aber ist immerhin Platz 6. Da kann ich auch mal ganz kurz vorlesen. Trailrunning, Zitat, also das Laufen auf unebenen und oft technisch anspruchsvollen Wegen kann eine großartige Vorbereitung auf Survival-Situationen sein. Es verbessert die Ausdauer, Geschwindigkeit und Beweglichkeit und hilft, die Fähigkeit zu entwickeln, sich sicher auf unwegsamem Gelände zu bewegen. Ja, stimmt. Also Survival-Training, Trailrunning, da ist ein Zusammenhang anscheinend.
Mhm. Ja, also es ist lustig, dass du das jetzt so darstellst. Und wenn man mal so ein bisschen ausschweift, wir sind ja ein Feuilleton-Podcast, und in die aktuelle Popkultur schaut, da sind auch einige Kulturprodukte, die auch diese dystopischen Szenarien zeichnen. Zum Beispiel an erster Stelle Pleribus. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mhm. Letztes Jahr erschienen, wirklich gefeiert in allen großen Zeitungen. Und da gibt es auch einen Protagonisten, der in so einem Endzeit-Szenario, wo die Welt von einem Virus befallen ist und nur wenige Menschen davon verschont geblieben sind, und der versucht, sich eben zu einem anderen Menschen, der nicht befallen ist, durchzukämpfen und legt genau diese Fähigkeiten, die Trailrunner halt auszeichnen, legt er halt vor, muss sich durch den Dschungel kämpfen, hat immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten, es ist heiß, er hat kein Wasser, er stürzt und so weiter, vor allem muss er Strecke machen und so weiter. Auch in der Popkultur, auch wenn man es nicht Trailrunning nennt, zeigen sich dann genau diese Fähigkeiten, die Trailrunner dann eben auszeichnen. Das ist eigentlich ganz bezeichnend.
Genau, dieser Charakter, von dem du sprichst in der Serie Pluribus. genau, habe ich auch gedacht, ja, der legt ja eigentlich einen Ultra-Trail da zurück. Ne? Ich glaube, der hat dann mehrere Länder in Südamerika irgendwie durchkreuzt auf einem Pfad, der sehr anspruchsvoll war mit Höhen und Tiefen und Dschungel und so weiter. Verletzt sich dann auch, aber er kämpft sich trotzdem weiter durch und so. DNF ist keine Option.
Mhm. Und wer diese Dystopie sich angeschaut hat, der hat doch gleich im Kopf, boah, also wenn so etwas geschehen sollte, dann muss ich trainieren, und zwar am besten auf unebenen Wegen, also auf Trails. Und also auch Leute, die nichts mit Trailrunning zu tun haben, kriegen so ein Geschmäckle davon, wie wichtig Trailrunning werden könnte für die Menschheit.
Ja. Ein anderes Beispiel wäre The Long Walk, den Film, den wir in einer der letzten Folgen besprochen haben. Da hat man natürlich auch gesehen, da ist es total von Vorteil, wenn du eine gute Ausdauer hast. Oder noch weiter zurück in unser vom Laufen-Archiv reingeschaut, Ernest Shackleton, eine historische Figur, ein Abenteurer, der mit seinem Schiff in der Arktis oder Antarktis, das bringe ich immer durcheinander.
Am Südpol, genau, der zum Südpol durch das Weddellmeer, der gestrandet ist und dann eben auch sich unter anderem zu Fuß durchkämpfen musste mit seiner Mannschaft. Sein Schiff hieß bezeichnenderweise Endurance, also Ausdauer. Du hast dir das Wort auch auf dein Handgelenk tätowieren lassen. Also es sind irgendwie sehr viele Zusammenhänge zu diesen Szenarien, wo etwas schief geht oder wo eine Katastrophe, also in dem Fall bei Ernest Shackleton auch ein Sturm drohte und Ausdauer oder Trail-Skills dann auf einmal die Überlebenschancen massiv erhöhen.
Ja, also Dystopien und apokalyptische Szenarien in der Popkultur. Jetzt haben wir die aktuellste Serie sozusagen, die jetzt bei Apple TV rauskam, Pluribus besprochen. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Beispiele. Ja, also The Long Walk hatten wir jetzt in einer der letzten Folgen, der Film. Es gibt aber natürlich auch die Zombie-Metaphern, die nicht tot zu kriegen sind, wie die Zombies selbst eben auch nicht, sage ich mal. Also The Walking Dead. Natürlich, es gibt auch einen tollen Film, How to Survive the Zombie Apocalypse. Es gab eine Reality-TV-Show in den UK, I Survived a Zombie Apocalypse und so weiter. Es gibt Handbücher zur Zombie-Apokalypse. Also ja, das Ganze, also Weltuntergangsszenarien sozusagen sind ja allgegenwärtig, ja, auch im Kino, in der Literatur. Und von daher ist das irgendwie immer so subtil aktuell. Aber wir hatten das Gefühl, eben gerade halt diese Doomsday-Clock sozusagen und jetzt gerade durch ja die weltpolitische Lage und so weiter, ist vielleicht auch diese German Angst, vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, vielleicht auch bei uns besonders, ich weiß es nicht, besonders groß, dass man das Gefühl hat, man muss sich auf irgendetwas vorbereiten.
German Angst, ne, so ein Begriff, den habe ich vorher noch nie gehört, aber habe mal gegoogelt und das ist tatsächlich ein international geprägter Begriff für eine als typisch deutsch empfundene Mentalität, die durch ausgeprägte Bedenken, Vorsicht, Zögerlichkeit und pessimistische Zukunftserwartung gekennzeichnet ist. Also genau eigentlich, was wir hier beschreiben, also dieses, boah, droht ein schlimmes Szenario, ein kriegsähnlicher Zustand und oder Umweltkatastrophen, Katastrophen oder so weiter, irgendwas wird uns erreichen, irgendwas wird passieren. Also das ist, glaube ich, ganz klassisch German Angst, wie man es halt international bezeichnet. Und genau, und diese Filme und Serien und so weiter, die verbildlichen das noch. Und wir fragen uns, sind Trailrunner besonders gut?
Ja, weil, also hat nicht jeder und jeder da draußen schon mal den Gedanken gehabt, so, hat das eigentlich, was ich hier mache? Ja, also wenn man jetzt einen Ultra-Trail durch die Berge laufen kann oder so, hat das denn auch irgendeinen Nutzen noch für mich vielleicht noch außerhalb des Sports, ne? Und da kommen wir jetzt vielleicht zum Preppen oder zu den Preppern. Prepping, das kommt ja von to be prepared, würde ich sagen, to prepare, also sich auf irgendwas vorzubereiten. Ich kann dir mal ganz kurz eine kleine Definition vorlesen, ja? Also Prepping ist die umfassende Vorbereitung auf Krisen und Katastrophen, um im Ernstfall autark überleben zu können, was Vorräte, Ausrüstung und die Fähigkeit wie Erste Hilfe oder Survival-Techniken umfasst, aber auch mentale Stärke trainiert und von einfachen Notfallplänen bis hin zu Szenarien wie Stromausfällen, Pandemien oder gesellschaftlichen Zusammenbruch reichen kann. Es geht darum, resilient zu sein und nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf geistiger Ebene für das Unbekannte gewappnet zu sein. Also ich finde, da steckt ganz viel drin, was wir als Ultra-Trail-Runner irgendwie mittrainieren. Also auch gerade die mentale Seite beispielsweise.
Ja, jetzt so ganz konkret, ne? Stell dir vor, es ist irgendwie ein bundesweiter Stromausfall, ne? Und musst zu irgendeinem Generator laufen, der 40 Kilometer entfernt ist, weil du sonst gar nicht mehr kommunizieren kannst und so weiter, um dein Handy zu laden oder so. Und naja, für uns wäre das so, also ja klar, ich habe alles da. Ich habe irgendwie 6 Gels, ich habe hier meine Flask, ich packe meinen Trailrunning-Rucksack, ich nehme ein paar Schuhe noch mit, Wechselklamotten und ein Erste-Hilfe-Set habe ich sogar auch. Also das heißt, man ist einfach so, ja klar, gar kein Problem. Ich kann diese Strecke zurücklegen und mich rüsten. Und ja, also das ist schon ein guter Skill.
Ja, oder das heißt, okay, der letzte Bahnhof, der noch funktioniert, ist in München. Ist jetzt irgendwie 80, 90 Kilometer entfernt.
Ja.
Dann würden wir halt sagen, ja.
Stirnlampe auf und los geht's. Genau, morgen.
Also es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man eine gewisse Grundausbildung im Laufsport mitbringt. Und das Ganze, also man darf das nicht ins Lächerliche ziehen. Prepper ist jetzt auch nicht nur so Horten oder so, ja, wo man jetzt den Keller voller Konserven hat. Das kann ein Teil davon sein, aber mittlerweile schlägt das doch immer größere Kreise. Es wird mehr zu so einer Form auch des, weiß nicht, so ein Hobby, so eine Art Selbstfürsorge fast auch schon, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist der Welt nicht mehr ganz hilflos ausgeliefert, sondern man macht irgendwas. Es ist auch so ein bisschen wie so eine Selbstwirksamkeit, würde man in der Psychologie vielleicht sagen. Und das Ganze könnte man auf jeden Fall begrifflich trennen von den Doomern. Also das kann ich auch mal ganz kurz definieren, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ein Doomer ist nämlich eine Person, die mit extrem pessimistischer Weltanschauung, die vom unvermeidlichen Untergang der Zivilisation durch Katastrophen wie Klimawandel oder KI überzeugt ist. Diese Haltung ist oft geprägt von Hoffnungslosigkeit, Fatalismus und der Überzeugung, dass Bemühungen zur Problemlösung zwecklos sind. Also das sind die Doomer, ja, das sind ja die Prepper gar nicht. Die Prepper, ja, die haben ja das Gefühl, gut, ich tue alles, was ich tun kann und dann hoffe ich aufs Beste.
Die Doomer würden vielleicht, sind auch keine Trailrunner. Ich glaube, Trailrunner sind
Die würden sich nicht an die Startlinie stellen, die Doomer.
Ja, genau, die Trailrunner sind, glaube ich, doch eher optimistisch. Denn wenn man irgendwie auf etwas zuläuft oder sich fortbewegt, das ist immer irgendwie hoffnungsvoll geprägt, sonst macht man ja gar nicht den ersten Schritt.
Ja.
Was ich mich halt frage, viele Trailrunner, klar, sind ausgestattet, haben das Pflichtequipment für solche Szenarien, das Erste-Hilfe-Set, die auch Informationen, dass sie essen müssen und so weiter, also all diese Dinge. Aber bei so einem Trailrunning-Wettkampf oder auch im Training oder so, man hat immer VPs, die wenigsten Leute haben schon mal ein Erste-Hilfe-Set überhaupt ausgepackt oder tatsächlich genutzt und so. Ne, die Frage ist, ist das eigentlich, sind wir wirklich gerüstet oder ist das immer so ein Schein eigentlich nur und man ist doch immer ziemlich gut behütet als Trailrunner?
Ja, also im Wettkampf, also es gibt natürlich unterschiedliche Wettkampfformate, ne? Es gibt sowas wie Barkley Marathons oder so, aber es gibt natürlich auch das All-Inclusive-Paket, wo natürlich die Strecke markiert ist und so weiter und da wenig Survival-Elemente am Ende des Tages drin sind. Aber dennoch würde ich sagen, das Training dafür und überhaupt sich sowas auszusetzen, ist ja immer noch tausendmal besser als gar nichts sozusagen zu machen. Und lass uns vielleicht mal noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was denn da jetzt eigentlich die Skills dann sind, die wir in unserem Sport lernen und die uns dann preppen könnten, ja? Was meinst du denn? Fällt dir spontan was ein noch?
Ja, als erstes halt überhaupt die Ausrüstung, die jeder Trailrunner so zu Hause rumliegen hat. So ein Rucksack, der leicht ist, den man mit Wasser, mit Gels und so weiter so ganz handlich irgendwie mal eben bestücken kann und dann geht's los. Das hat ja normaler, weiß nicht, Otto-Normalbürger in Deutschland nicht. Also ich wüsste, weiß nicht, mein Bruder, sag ich mal, der jetzt nicht unbedingt Trailrunner ist, der wüsste jetzt nicht, was er dann mal eben so packt. Also ich wüsste sofort Bescheid, was ich wie packe, also die Ausrüstung und überhaupt das Schuhwerk, vielleicht auch Stöcke, wenn es Höhenmeter auf der Strecke gibt und so weiter. Man ist wirklich komplett eine Regenjacke, eine vernünftige. Man ist, wenn man länger schon irgendwie auf den Trails unterwegs ist, hat man das komplette Equipment.
Hat man halt auch Erfahrung gesammelt, ne? Also man kennt seine Ausrüstung vielleicht auch schon, man weiß auch, wie man die effizient packt. Man hat dann auch nicht unnützes Gewicht dabei. Man weiß aber genau, welche Teile essentiell sind, um möglicherweise nochmal durch eine kalte Nacht zu kommen oder sowas.
Genau. Und dann aber auch das Wissen. Also zu wissen, na, ich habe so und so viel Kilometer kann ich gehen, ohne was zu essen oder zu trinken. Aber dann werde ich Kohlenhydrate nachfüllen müssen. Also viele vielleicht in der Panik, die würden einfach losgehen und vergessen oder so zu essen in der Aufregung. Das wird Trailrunner nicht passieren. Also Nutrition ist key und das haben die alle irgendwie wirklich, wirklich so parat, da würde es halt zu einer Dehydration oder einer Unterzuckerung, was weiß ich, würde es gar nicht kommen, weil die geschult sind.
Genau, man hat auch da Erfahrungswerte und kann ungefähr abschätzen, wie viel Carbs man pro Stunde braucht, um leistungsfähig zu bleiben. Genau, ja, ich würde sagen, das geht ja auch schon mit so dem Thema Vorbereitung einher, ne? Dass man also plant, ja, also dass man sich vielleicht die Wetterberichte anschaut, dass man sich über die Strecke informiert, die vor einem liegt, über die Herausforderung, also wenn wir jetzt davon ausgehen, in diesem Katastrophenszenario muss man eine Strecke zurücklegen, dann schaut man vielleicht, okay, wie viele Höhenmeter sind denn das, ja, ist das dann Weg oder ist das irgendwie weglos, ist dann Klettersteig drin, ist ein Fluss dazwischen, keine Ahnung.
Ja, ne? Allein die Wegplanung, ne, in welcher App auch immer, ob Garmin oder Strava oder so, du planst mal eben die Strecke und bist halt viel effizienter unterwegs als die Leute, die das halt nicht können und sich, ne, also sofern die Handys noch funktionieren.
Sofern die Handys funktionieren, würde man dann natürlich, genau, den Trails folgen, wo dann die Strava Heatmap am ausgeprägtesten ist oder auch nicht, wenn man natürlich unentdeckt bleiben möchte, wer weiß, vielleicht hat man ja auch Feindesgebiet irgendwie vor sich. Okay, also wir haben jetzt Ausrüstung, wir hatten Energieversorgung. Was ist denn zum Beispiel mit mentaler Stärke? Das wird ja auch geschult.
Total. Ja, viele können sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Die würden sich schon gar nicht gerüstet fühlen, mental sich auf so einen Weg zu begeben. Bei Trailrunnern ist das halt einfach so, das ist halt, da macht man einfach das, was man kennt aus einem Wettkampf, aus einem Training. Ne? Man geht halt los und begibt sich in diese Situation. Das ist dann einfach normal. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen spannender. Wir haben ja mal über die simulierte Unbedingtheit gesprochen. Das war mal eine Folge von uns. Jetzt ist es die absolute Unbedingtheit. Also es ist dann ein reales Szenario. Aber Trailrunnern im Wettkampf haben die diese Dringlichkeit schon trainiert. Das haben die schon im Kopf, dass es wichtig ist, irgendwie weiterzukommen. Das stresst die, glaube ich, gar nicht mehr. Die brechen einfach auf und machen ihr Ding.
Ja, auch diese Gewissheit, dass es dann doch irgendwie immer weitergehen kann. Ja, also wenn man sich aufgerafft kriegt, dann ist es nicht vorbei, bis es vorbei ist, sage ich mal. Also du jetzt mit der Tour de Jean beispielsweise hast natürlich auch jetzt einen riesen Erfahrungsschatz, mit wie wenig man eigentlich dann doch noch irgendwie weiterkommt. Ne? Mhm. Mit wie wenig Energie, wie wenig Schlaf dann letztendlich vielleicht reicht, um trotzdem irgendwie noch Kilometer und Höhenmeter zu machen. Ja.
Und auch so Geschichten, wann legt man sich mal schlafen und wann nicht und so. Also das sind dann so Erfahrungswerte, die gerade die Langstreckenläufer einfach gesammelt haben.
Ja, ich würde auch sagen, dass Notfallmanagement ist vielleicht auch was man zumindest theoretisch mal lernt als Ultra-Trailrunner. Ja, weil es gibt ja doch, also alle von uns haben ja doch schon mal so Wetterumschwünge erlebt. Es muss ja jetzt nicht irgendwie total gefährlich geworden sein, aber ich denke, man hat das vielleicht schon mal erlebt, wie schnell das irgendwie auch gehen kann und dass man sich dann anpasst und dass man dann irgendwie sich umzieht und dass man vielleicht die Pace auch anpasst. Mhm. Apropos Pacing ist natürlich auch wichtig, dass man sich selbst einschätzen kann, wenn man auf ein langes Abenteuer geht. Ja, also das sind alles so Dinge, finde ich, die einen schon so ein bisschen zum Outdoor- und Survival-Experten. Nee, Experte ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt auf jeden Fall so Grundfähigkeiten, die man lernt.
Auch noch so andere Soft-Skills, auch dieses, wenn ich mich mit wem anders zusammentue, dann komme ich vielleicht weiter. Ich bin jetzt nicht so, lieber nicht alleine durchkämpfen, das könnte ein großer Nachteil sein. Das kennt man vielleicht auch aus Ultra-Trail-Szenarien, dass es immer leichter ist, wenn man in der Gruppe unterwegs ist und so weiter.
Ja, Teamarbeit.
Teamarbeit.
Kommunikationsfähigkeit.
So. Ja,
lernt
eben,
man auch alles.
Das lernt man eben auch. Wirklich.
Ja. Ja, spannend. Es gibt, ich habe gesehen, es gibt das Ausbildungszentrum für Überlebenstechniken, AZÜ. Das hat auch eine Website, kann man sich mal anschauen, das ist ganz interessant. Und da gibt es eben unterschiedliche Kurse, die man buchen kann. Unter anderem gibt es dort den Kurs Krisenvorsorge, Grundkurs Fitness, Leistungssteigerung und Leistungserhalt. Also da kann man das einen Tag lang machen und dann kriegt man so ein Grundbegriffe erklärt und so, ich würde sagen, so ein Grundkenntnisse auch, wie man Ausdauertraining macht, wie man Lauftraining macht. Also Laufen ist dann Teil auf jeden Fall von. Und ist dann halt nicht ein Trainingsplan für die Tour de Jean oder für den UTMB oder für den Zut. Ist das nicht auch eigentlich ein Grundkurs Fitness-Krisenvorsorge?
Eigentlich total. Ne? Eigentlich kann man es auch mal so umdrehen und sagen, jeder Ultra-Trail ist eigentlich so ein Krisenszenario. Ne? Also du musst im schlimmsten Fall Wunden versorgen. Du musst immer so Probleme lösen. Ne? Du musst teilweise auch anderen Leuten vielleicht helfen. Die habe ich auch schon oft gehabt, ne? Dass krampfende Leute auf dem Boden liegen und dann versorgst du die. Also wie wirklich in so einem Krisenszenario. Und das heißt, also du bist tatsächlich geschult. Mhm. Also in guten Zeiten hast du dich wirklich vorbereitet für das Schlimmste.
Und es kann ja auch kein Zufall sein, dass in dem sehr beliebten Serienformat Seven vs. Wild nicht nur Joey Kelly natürlich als Figur auch des Ultralaufens und sogenannten Extremsports, sage ich mal, da mehrfach teilgenommen hat und auch erfolgreich teilgenommen hat, sondern jetzt in der aktuellen Staffel auch Imke Salander, oder?
Eine Hamburger, glaube ich, Läuferin. Mhm. Und wir hatten da nur mal reingeschaut und die hat sich sehr gut geschlagen im Vergleich zu den anderen Survival,
Genau, wir haben es nicht zu Ende geschaut, wir wissen nicht, wie lange sie es survived hat.
Ja, aber in den ersten Folgen hat die doch wirklich richtig performt, weil die Ausdauer hatte, weil die wusste, dass man viel trinken muss und dass man essen muss und so weiter. Dass man Kräfte schonen muss, weil sie es auch kennt, wenn man übertrieben hat und so. Also die hat wirklich, ist hervorgestochen im Vergleich zu den anderen durch ihre Fähigkeiten, die sie als Läuferin halt ausgebildet hat.
Genau. Ich bin noch auf einen anderen Artikel gestoßen, auf backpacker.com. Also man findet im Internet ja alles, wenn man nur sucht. Und da habe ich eine interessante Geschichte gelesen mit der Überschrift How an Ultrarunner Saved a Lost Hiker's Life. Da war es so, dass in Amerika eine Wandererin unterwegs war und verloren gegangen ist. Also man hat irgendwie nur ihr Auto auf dem Parkplatz gesehen und die war mehrere Tage dann verschwunden für fast eine Woche oder so. Und da war also eine große Suchaktion von der örtlichen Polizei mit Helikoptern und so weiter. Und nicht weit davon entfernt lebte aber ein Ultraläufer, der eh vorhatte, sozusagen einen Lauf zu machen. Und der hat dann der Polizei angeboten, doch mithelfen zu können, ja, dass er da in dem Gebiet jetzt seinen Longrun macht und dass sie ja in Telefonkontakt bleiben können und so. Und dann war die Polizei erstmal so ein bisschen defensiv, boah, jetzt nicht noch jemand, der sich hier verläuft und so weiter. Aber dann hat er gesagt, nee, ich kenne mich hier voll gut aus, das ist mein Trainingsgelände, ich kenne hier echt jeden Trail, ich kenne hier, ich gehe nicht verloren. So, und dann ist er halt los und er ist an dem Tag 30 Meilen gelaufen, also ja, umgerechnet so 50 Kilometer, also ein richtig langer Lauf. Und tatsächlich, er hat die verloren gegangene Frau gefunden. Also etwas, was die Polizei vielleicht so nicht geschafft hätte. Weil wenn jetzt Polizisten zu Fuß unterwegs und so weiter, die können natürlich auch nur ein bestimmtes Gebiet dann absuchen und so. Und der hat natürlich dann 50 Kilometer am Tag zurückgelegt. Das ist krass, ne?
Das ist lustig, richtig lustig.
Und auch da wieder diese Skills, die er halt als Läufer hat, die hat er dann irgendwie gewinnbringend eingebracht. So.
Streckenkenntnis und so weiter. Ihr habt mal bei Alles Laufbar auch ein Interview mit Simon Prebisch gemacht. Das ist einer, der bei der Bergwacht arbeitet und der auch Läufer ist, Trailrunner. Und der wird dann auch eingesetzt, auch zur Lebensrettung von Leuten, die in den Bergen verloren gegangen sind. Und der wird dann mal, wie nennt man das, terrestrisch vorgeschickt. Also der geht dann schon mal vor, während die anderen dann mit schwerem Gerät oder mit dem Heli oder wie so nachrücken. Also auch wieder ein Skill. Ne? Er ist Trailrunner, er trainiert auf den Trails, aber setzt das dann wieder für Survival-Zwecke sozusagen ein. Und ist da im Vorteil. Also da gibt es, glaube ich, etliche Geschichten, weswegen Trailrunner da super im Vorteil sind. Also nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für andere.
Also braucht Simon und brauchen wir als Trailrunner keine Angst zu haben vor der Zombie-Apokalypse?
Ich glaube nicht. Also wir sind gerüstet. Also wenn heute die Welt fast untergeht, dann glaube ich, schaffe ich es noch weit. Fühlst du dich gerüstet?
Ja, vielleicht. Ja, es darf nur nicht zu kalt werden. Wobei, da bin ich ja auch ein bisschen Prepper. Es gibt ja diese Wärmekissen, die man sich für die Handschuhe kaufen kann. Mhm. Und da habe ich tatsächlich so eine Box mal gekauft.
Ja.
Das heißt, da bin ich gepreppt.
Das ist eben auch ein Skill, seine Schwachstellen zu kennen. Bei dir sind es halt irgendwie kalte Hände und Finger. Und da bist du aber auch vorbereitet, hast du gepreppt. Mhm. Also die German-Angst hat dich so weit getrieben, dass du sogar für Kälteszenarien gerüstet wärst.
Okay, also Leute, ja, das ist doch die Lektion jetzt hier, das Learning aus dieser Folge. Wir müssen alle einfach immer schön fleißig weiter trainieren, dann kann uns eigentlich nichts passieren.
Mhm. Ich fühle mich gerüstet. Keine German Angst bei mir.
Alles klar. Es hat Spaß gemacht, Juliane. Mhm. Wir sprechen uns nächsten Monat wieder.
Ja.
Wir haben jetzt vor, das alle 4 Wochen ungefähr zu machen. Einmal im Monat gibt es vom Laufen. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.
Bis dahin, tschüss.